Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt eine Frau, die Menschen ein Gesicht gibt, die lange im Verborgenen waren, die sich verstecken mussten, die unterdrückt wurden oder die heute leiden, so wie die vielen Opfer von Tablettenabhängigkeit in den USA. Nan Goldin, die wohl berühmteste Fotografin der Welt, bekommt nicht nur den Käthe-Kollwitz-Preis der Berliner Akademie der Künste in Berlin für ihr Lebenswerk, sie bekommt auch eine Retrospektive. In derselbigen, im Hanseatenweg und wird von der Jury des Preises so gelobt, mit ihren Fotografien aus ihrem Lebensumfeld und der LGBTQ-Plus-Community hat sie Tabus gebrochen und Grenzen überwunden. Unsere Kritikerin Laura Helena Wurth hat sich die Ausstellung angeschaut. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ich habe es gerade zitiert, die Jury, die ja die Vergabe des Käthe-Kollwitz-Preises so begründet hat, dass sich eben diese Künstlerin mit Tabus auseinandergesetzt hat, sie gebrochen hat, Grenzen überwunden hat, einiges getan hat, auch für die Akzeptanz der LGBTQ-Plus-Community. Inwieweit sieht man das eigentlich auf den Fotografien? Die gehen ja Jahrzehnte zurück.
Also in den Fotografien ist es so, dass man eben immer die Dinge sieht, die man sonst eben nicht sieht. Es ist so ein bisschen dieser Blick hinter den Vorhang. Was aber das eigentlich ganz Besondere ist, ist, dass Nan Goldin eben keine Fotografin ist, die losgegangen ist und gesagt hat, mein Thema ist jetzt die Trans-Community, sondern sie selber Teil des Ganzen, weil sie ist 53 in Boston geboren, hat dort eben schon viel in so Drag-Schuppen rumgehangen und hat dort auch angefangen, ihre Freunde zu fotografieren in ihrem Alltag, in dem, was sie eben dort tun. Und es ist so ein bisschen die, ich habe mal gelesen, die Würde des Banalen, die sie dem eben gibt. Da sieht man dann eben eine Drag Queen, die aber noch keine Perücke auf hat, aber im vollen Make-up ist und einen anguckt. Also diese kleinen Momente dazwischen. Dann ist sie 78 nach New York gegangen, wo in den 80ern dann die AIDS-Epidemie um sich gegriffen hat und eben auch viele ihrer Freunde mitgerafft hat. Und eben diese Zeit hat sie auch dokumentiert und hat eigentlich eine Epidemie, die man gerne an den Rand schieben wollte und wo man auch dazu geneigt hat, diese Leute zu stigmatisieren, zu marginalisieren. Dem hat sie entgegengewirkt, indem sie denen einfach ein Gesicht gegeben hat, ganz konkrete Bilder, eigentlich eine Entmenschlichung, die da teilweise stattgefunden hat, auch in der medialen Berichterstattung, dem menschliche und menschlichste Bilder entgegengesetzt hat.
Und wie zeigt sich das jetzt in dieser Ausstellung in Berlin?
Die Ausstellung ist chronologisch geordnet, die ist relativ klein und übersichtlich. Also wenn man verstehen will, worum es eigentlich in den Arbeiten geht, dann ist man da ganz genau richtig, weil es zeigt Arbeiten aus allen 5 Jahrzehnten ihres Schaffens. Das heißt, es beginnt wirklich in Boston mit den Bildern und endet mit Bildern, die 2021 in der Pandemie entstanden sind, wo sie ganz intime Fotos mit ihrer Freundin Thora Simpson, mit der sie die Pandemie verbracht hat, gemacht hat. Und man sieht dort, und das ist eigentlich wirklich super schön, die Beschaffenheit von Haut, mit der Nan Goldin arbeitet. Also auf einer ganz unpolitischen Ebene sozusagen, auf einer rein ästhetischen Ebene, ist das wahnsinnig schön, wie man sieht, wie sie die Haut von Menschen inszeniert, weil sie ja sehr, sehr viele Leute eben nackt zeigt. Sie zeigt auch oft Tote und so weiter. Aber das ist manchmal, wenn das dort inszeniert ist, mit den Spots, die da drauf gerichtet sind, das sieht aus wie alte Meister, nur eben in zurückhaltenderen Rahmen. Das ist sehr, sehr schön und es macht großen Spaß, sich das anzugucken. Man wird durch die wichtigsten Serien, die sie gemacht hat, wie Memory Loss, wo es um Drogenkonsum und was das mit dem Kopf macht, geht. Es geht aber auch um die Grids, wo sie Bilder immer wieder neu zusammensetzt, was auch ein großes Thema in ihrer Arbeit ist, die Sortierung dieses ganzen Bildmaterials, was eben auch eine ihrer wichtigsten Arbeiten, die Ballade der sexuellen Abhängigkeit, ist. Und die setzt sich mittlerweile, das hat mal angefangen als eine Fotoserie zwischen 80 und 86 und mittlerweile ist das angewachsen auf eine 45-minütige Diashow mit 600 Bildern und eigens komponierter Musik. Die sieht man dort jetzt nicht ganz, aber eben auch Ausschnitte davon und man kriegt einen wahnsinnig guten Überblick über dieses sehr, sehr besondere Werk.
Das heißt, wir reden auch von sehr verschiedenen Formaten, sehr vielen verschiedenen Formen, die letztlich da zu sehen sind in dieser Ausstellung?
Das sind teilweise eben diese Grids, die Nan Goldin macht. Das heißt, da ordnet sie kleine Bilder zu einem ganz großen an. Und das ist eigentlich ein interessantes Formatspiel, was sie immer wieder macht.
Wenn man ein bisschen zurücktreten sollte, um vielleicht die gesamte Dimension zu erkennen zum Beispiel?
Genau, weil sie dort
Wie bewegt man sich durch diese Ausstellung?
Man fängt quasi an und hangelt sich eigentlich von Bild zu Bild, würde ich sagen. Man hangelt sich immer weiter und versucht sich selber eigentlich ein bisschen eine Geschichte dazu erzählen, weil das kann man mit diesen Bildern total toll. Weil es ja immer Personen sind Figuren, die oftmals auch frontal in die Kamera gucken. Leute, die kurz davor sind, auszugehen. Leute, die gerade vom Ausgehen zurückkommen. Also man weiß, da liegt was in der Luft. Also gleich wird was ganz Aufregendes passieren oder es ist was Aufregendes passiert. Diese Momente fängt sie da wahnsinnig schön ein und dem wird die Ausstellung sehr gerecht.
Wir haben schon gesprochen über die queere Community, der sie auch ein Gesicht gegeben hat, im wahrsten Sinne des Wortes, auch eine Stimme, wenn man so will. Gleichzeitig hat sie sich ja in den letzten Jahren auch sehr aktiv betätigt, auch in der Kritik an Unternehmen wie den Sacklers zum Beispiel, die an der Opioid-Krise in den USA durchaus profitiert haben, aber gleichzeitig eben auch wichtig waren als Sponsoren und Förderer der Kunst. Also jemand, die sie nennen Golden, die auch auf Demos geht, die einfach in der Öffentlichkeit steht, sich politisch auch durchaus engagiert. Inwieweit kann man diesen Aktivismus von ihr, den sie hat, für den sie auch steht, der vielleicht in den letzten Jahren fast noch stärker geworden ist, von ihrer Kunst trennen? Oder ist das einfach integraler Bestandteil?
Ich würde tatsächlich sagen, es ist ein integraler Bestandteil ihrer Kunst. Und nicht zuletzt ist es ja auch der Aktivismus, der sie in den letzten Jahren wirklich in diese ganzen Power 100, die wichtigsten Leute der Kunstweltlisten, auf Platz 1, auf Platz 2 gebracht hat. Und wenn man sich ihre
Arbeit... Von der Zeitschrift Monopol ist sie auf
zum Beispiel,
oder Platz 1 gewählt worden.
Auf Platz 1 von der Art Review auf Platz 2. Also da war dann der Leiter des... Da war Ben Laurie. Platz 1. Also kurz nach einem wichtigen Manager ist sie dort quasi gelandet. Aber ich glaube, es ist vielmehr so, dass in ihrer Arbeit oder in dem Aktivismus eigentlich was kulminiert, was in ihrer Arbeit angelegt ist. Nämlich, was sie in ihrer Arbeit immer wieder zeigt, wenn es um die Opioidkrise geht, aber eben auch um die AIDS-Epidemie ging, dass es nicht die einzelnen Individuen sind, die für diese Dinge verantwortlich zu machen sind. Dass es nicht ist, weil jemand schwach ist, weil jemand ein schlechter Mensch wäre, weil jemand blöd wäre, dass er in Abhängigkeit rutscht, dass er in Sucht rutscht, dass er an AIDS erkrankt, sondern dass das größere strukturelle Probleme sind und dass das strukturelle Probleme sind, die man auch angehen kann und muss. Und wie bei der AIDS-Epidemie auch, wo sie sich jetzt nicht als Aktivistin engagiert hat, aber bei der Opioidkrise in den USA sind seit 96 über 200.000 Menschen gestorben und etliche weitere, unzählige weitere, deren Leben tatsächlich einfach zerstört worden sind. Und sie selber hat 2014 eben eine Verletzung am Handgelenk und danach ist ihr Oxycontin verschrieben worden, wovon sie abhängig geworden ist. Das heißt, dieser Aktivismus speist sich eben auch wieder aus einer ganz persönlichen Erfahrung, aus der sie spricht. Aber sie macht eben diese Abstraktion und abstrahiert das eben, dass man sagt, das ist eben nicht mein eigenes persönliches Verschulden, sondern das ist auf einer größeren Ebene, auf der wir das Problem auch angehen müssen, nämlich wer profitiert davon, in dem Fall die Sackler-Familie. Und das kann man, glaube ich, auch ganz toll in dem Film,
der ausgerechnet die Sackler-Familie, ne? Die ja Millionen in den Kunstbetrieb gesteckt hat. Ne?
Unfassbar viel, den Louvre ja auch unfassbar gefördert. Also noch nicht mal nur in den USA Kunstförderung betrieben haben, sondern auch in Großbritannien in der Serpentine Gallery oder eben auch im Louvre, einem dem bedeutendsten Museum der Welt. Und das Ganze und diesen ganzen Prozess zeigt Laura Poitras, die Dokumentarfilmerin, in dem Film, der heißt All the Beauty and the Bloodshed. Und der wird ab März dann auch in den deutschen Kinos kaufen. Dafür hat sie auch schon einen Löwen in Venedig bekommen. Und da kann man diesen Weg auch noch mal ganz gut sehen. Und da kann man wahrscheinlich...
Die Schönheit und das Blutvergießen kann man vielleicht so frei übersetzen. Ja.
Würde ich sagen, genau. Und da sieht man tatsächlich dann, wie eng diese Verzahnung ist zwischen Kunst, Aktivismus, Leben, weil das eigentlich Besondere in ihrer Arbeit ist, dass sie zwischen all diesen Dingen eigentlich keinen Unterschied macht.
Dann dürfen wir umso gespannter sein, wenn sie dann am 3. März auch wirklich persönlich kommt. Hoffen wir, dass das klappt und sich diesen Preis abholt.
Hoffentlich.
Und vielleicht eine Rede hält und wer weiß, vielleicht auch irgendwie politisch aktiv wird. Wir wissen es nicht. Den 3. März muss man sich vormerken.
Genau,
vermutlich,
genau.
Oder? Wenn dann Golden kommt, die große amerikanische Fotografin und den Käthe-Kollwitz-Preis entgegennimmt, der Akademie der Künste in Berlin im Hanseatenweg und natürlich zur Vorbereitung dieses Preises, im Umfeld dieses Preises, ist jetzt also eine Retrospektive von ihr eröffnet worden. Wie gesagt, in der Akademie der Künste im Hanseatenweg in Berlin. Die ist auch über den Preis hinaus noch zu sehen bis zum 19. März. Laura Helena Wurth war bei uns, unsere Kritikerin. Vielen Dank.
Danke.